ARD. Eneas, herzlichen Glückwunsch.
Julia, herzlichen Glückwunsch.
Hallo zusammen zur 100. Folge Fakt ab. Es ist unglaublich, wie alt wir schon sind. Also
Wahnsinn, 100.
So Podcast-Alter.
So alt wie Walt Disney.
Ja, und wie heißt der nochmal, der Wassermann und kleine Hexe geschrieben hat?
Und das kleine Gespenst?
Ottfried Preußler?
Ottfried Preußler.
Ja. Der
wird der auch 100?
Ja, also würde er noch leben, wäre er heute am 20.10.2023, also 1923 ist er geboren, wäre
gut
er
gerechnet.
Heute 100 geworden. Ja, und schön, dass ihr natürlich auch alle seit 100 Folgen dabei seid. Wir lieben aber auch genau. Alle, die erst seit 2 Folgen dabei sind oder vielleicht seit 37. Schön, dass ihr heute auch
und alle wieder. Und herzlich willkommen an alle, die aus Versehen eingeschaltet haben und eigentlich zu was ganz anderem wollten. Hier gibt's witzige Wissenschaft.
Ja,
und heute gibt's auch ein kleines bisschen Kuchen tatsächlich.
Oh ja, ich habe mir auch ein Getränk bereitgestellt.
Muss ich noch öffnen?
Du hast tatsächlich zumindest Besteck da. Ist da auch ein Kuchen drauf?
Nein, ich habe mir nur Besteck mitgebracht. Guten Appetit.
Oh, du hast einen Frack an, jetzt sehe ich dich erst, Eneas.
Ja, natürlich, du nicht.
Ich habe mich natürlich auch schick gemacht. Ich habe meine Jogginghose an. Ach, wir lieben uns hier einfach. Herzlich willkommen.
Oh nein, hatten wir nicht gesagt, Sekunde, hatten wir nicht gesagt, 100 Jahre Fakt ab, wird gefeiert im,
ja.
Wie es im Theater heißt, alle im Kostüm.
Alle im Kostüm. Ich bin auch kostümiert. Ich habe eine Jacke mit Kragen an sogar. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Und ich habe hier einen Luftballon liegen, den kann ich theoretisch auch noch aufblasen, wenn wir möchten. Ja. Unsere Redaktion hat wohl eine Überraschung für uns. Wir kriegen die jetzt gleich geschickt und dürfen darauf reagieren. Mhm. Sie kommt bei uns in den Chat, der immer nebenher, neben unserer Aufnahme läuft.
Hallo Julia, hallo Eneas. Ich weiß, es sind normalerweise immer nur 2 von uns zu hören, aber da das ja heute eine ganz besondere Folge ist, wollte ich mich auch mal kurz zu Wort melden. Ich wollte euch ganz lieb danken für diese 100 wunderschönen Folgen Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Ich bin super happy, dass wir diesen Podcast zusammen machen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der jetzigen Folge. Und wehe, ihr lästert über mich, weil ich höre mir die Folge an. Also reißt euch zusammen. Viel Spaß euch.
Sina hat sich gemeldet, wie schön. Sina Kürz ist ja die dritte bei uns im Bunde. Schön, dass sie im Geiste bei uns ist.
Ja, wir werden lästern, denn die hört sich die Folge garantiert nicht an. Die hört doch sonst nie die Folgen, wo sie nicht dabei ist.
Aber heute, es wird spannend, weil ich habe was mitgebracht. Ein Mensch hat mehrere tausend Dollar dafür bekommen, dass er ein Wort entziffert hat auf einer sehr, sehr alten, verkohlten Schriftrolle. Und ich finde es unglaublich, so ein Riesenaufwand und glaube ich 40.000 Dollar für ein Wort.
Cool.
Du hast immer noch nicht runtergeschluckt.
Mit dem Kuchen, weiß ich immer noch nicht. Es ist ein großes Stück. Es sind doch, man wird nicht immer 100. Ja.
Was hast du denn diese Woche aus der Wissenschaft rausgekramt?
Ich habe mich zurückgelehnt und gar nichts gemacht. Ich habe gefeiert und unseren lieben Hörerinnen und Hörern die Arbeit überlassen. Wir haben Post bekommen. Vor kurzem wurde ja der Nobelpreis für Physik verliehen. Dazu hat Yannick uns gemailt. Eine coole E-Mail. Vielen lieben Dank. Er hat einen Funfact zu dem Physik-Nobelpreis gefunden. Und zwar wurden da ja 3 PhysikerInnen ausgezeichnet für ihre Experimente, um Attosekunden-Lichtblitze zu erzeugen.
Ah ja, das, was ich nicht verstanden habe. Ja.
Nicht nur du. Es hat mir heute Morgen jemand gesagt, den Physik-Nobelpreis gab es für die Entdeckung der Attosekunde. Nein, leider nein. Wäre witzig, wenn man für die Benennung einer Zeiteinheit einen Nobelpreis bekommt. Ich würde mich schon mal anmelden. Ich habe die Erosekunde entdeckt. Das ist ein 31. einer Attosekunde.
Hat nein, der Fahrenheit keinen Nobelpreis bekommen? Nobelpreis.
Ja, aber nicht dafür, dass er irgendwas benannt hat. Also Nobelpreis gibt es ja für echte Forschung, die wirklich bahnbrechend ist und nicht für ich benenne irgendwas.
Ja, okay.
Also die Forschung bei den Physikern gab es jetzt für Lichtblitze, die nur eine Attosekunde dauern. Weißt du, wie lang eine Attosekunde ist?
Wahrscheinlich kürzer als ein Wimpernschlag. Wahrscheinlich so richtig, keine Ahnung, sind so 2 Milliarden Attosekunden in einer Sekunde oder so.
Spoiler zu deiner Beruhigung, ich wusste es aus dem Kopf auch nicht. Es ist halt einfach wahnsinnig kurz. Also eine Sekunde ist halt eine Sekunde. Das kriegen wir noch irgendwie einigermaßen hin. Eine Millisekunde ist eine Tausendstel Sekunde. Mhm. Eine Nanosekunde ist eine Milliardstel Sekunde und die Attosekunde, das ist eine Trillionstel Sekunde. Trillionstel ist ein Milliardstel von einem Milliardstel.
Okay. So,
und jetzt Taschenrechner raus, ja. Janik hat uns geschrieben, möchte man ausrechnen, wie viele Sekunden seit dem Urknall ungefähr vergangen sind, so gibt man in den Taschenrechner ein und es kommen so ein paar Zahlen. Also erstmal, wie viele Jahre ist der Urknall her, eingetippt, mal 365 Tage, mal 24 Stunden, mal 3600. Mhm. Weißt du, wofür mal 3600?
Sekunden hat ein Jahr?
Nee. Sekunden hat eine Stunde, genau.
Stunde, so, diese, stimmt, ja,
diese gruseligen,
oh, sorry.
3600, ja. Ja, die tauchen ja immer wieder auf, wenn man Meter pro Sekunde in kmh umrechnen will.
Ich habe gerade gegoogelt, wie lang der Urknall her ist. Entschuldigung, ich war weg.
Ja, kannst du mir das nochmal sagen?
13,8 Milliarden Jahre.
Genau. Und wenn ich also 13,8 Milliarden mal 365 mal 24 mal 3600 mache, komme ich auf eine Zahl. Mhm. Im Wesentlichen ist es eine 4 mit 17 Nullen. So viele Sekunden sind seit dem Urknall vergangen. Mhm. Und die Attosekunde ist eine 10 hoch minus 18 Sekunde. Das heißt, eine 1 mit 18 Nullen. Und das bedeutet, in einer einzigen Sekunde vergehen mehr Attosekunden, als Sekunden vergangen sind seit Beginn unseres Universums.
Okay.
Ein sehr, sehr kurzer Wimpernschlag.
Oh, und für was braucht man diese Einheit? Also was sind Dinge, die so schnell gehen, dass dafür Attosekunden nützlich wären?
Elektronen, Atome,
okay.
Dinge im Atom.
Ja, also so kleine Dinge, die sich sehr schnell irgendwas machen.
Ja, also jetzt nicht Elefanten oder so, sondern sehr kleine Dinge. Und
das sind die Otto-Sekunden, die, ja, Entschuldigung.
Herzlich willkommen bei Fakt ab.
Ich habe die Woche nicht nur was über sehr teure Schriftrollenworte gelernt, sprechen wir später drüber, sondern auch, dass Fruchtfliegen Geräusche machen. Diese kleinen Mini-Fliegen, die immer super nervig sich ewig in der Küche halten, machen Geräusche. Und sie singen Liebeslieder.
Oh, schön.
Ja.
Liebeslieder?
Mhm. Also
Ich ahne es. Ich glaube, das normale Vogelzwitschern ist doch auch nur Brunftgeschrei, ne?
Ja.
Ein Liebeslied, ja. Man könnte auch sagen, Anmach, Schreie durch die Nachbarschaft.
Am Ende ist doch jede Kommunikation die Suche nach einem Sexualpartner, wenn man in die Richtung denkt. Aber ich muss sagen, wenn es um irgendwas geht, was mit Essen oder meiner Küche zu tun hat und wenn es mit Musik zu tun hat, I am in und dann auch noch Kommunikation. Auf jeden Fall. Diese Fruchtfliegenmännchen, wenn die jetzt rallig durch unsere Küche fliegen, auf der Suche nach einem Fruchtfliegenweibchen, was da auf ihrem...
Rollig?
Rallig.
Okay, ich spreche erstmal weiter. Ich habe nachher noch etymologische Fragen.
Ja, ich habe das nachgeguckt, weil ich auch drüber nachgedacht habe. Tatsächlich, also dieses rallige Fruchtfliegenmännchen, das ist ein Zungenbrecher für sich, fliegt durch unsere Küche und sieht ein Fruchtfliegenweibchen auf ihrem schimmligen Aprikosenbalkon sitzen und denkt sich, schickes Weibchen, die möchte ich doch ein bisschen umgarnen. So, und wenn dieser kleine Fruchtfliegerich jetzt so normal rumfliegt, dann klingt der so.
Sicher, dass das eine Fruchtfliege ist?
Nee, es ist tatsächlich das Fruchtfliegengeräusch, aber natürlich für uns hörbar gemacht. Also es ist nicht schneller oder so gemacht, sondern es ist nur lauter gemacht worden. Und
lauter? Mhm. Ich habe auch gedacht, jetzt irgendwie und 10 Oktaven tiefer.
Das wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube nicht, dass die so tief sind, weil die machen das Geräusch ja mit ihren Flügelchen.
Wo solche Flügel.
Solche großen Flügel. Ja, wie Grillen oder so machen die es auch damit. So, das machen sie normalerweise. Und wenn sie sich jetzt aber so einem Weibchen nähern,
sie klicken.
Dann kommt
wie
noch,
wir im Büro.
Dann kommt noch was dazu. Dann kommt noch so ein Gurgeln oder Tröten dazu. Ja.
So.
Also das ist das Liebeslied der Fruchtfliege. Und wenn er näher kommt, dann ändert es eben noch eher das mit so einem Ton im Hintergrund. Dann denkt sich die Dame, oh, das ist aber ein schickes Fruchtfliegenmännchen. Und wenn er wieder weiter wegfliegt, dann geht es wieder nur zum Klicken. Und irgendwie scheinen das halt zwei verschiedene Dinge zu sein, die er da singt. Und es gibt wohl einen Switch im Kopf von den Fliegen, der dann eben umswitcht. So, und das war auch der Grund für diese ganzen Forschung, ne? Also ich finde es ganz interessant, einfach mal zu wissen, die Tiere machen irgendwie ein Geräusch und so klingen die. Aber es gibt natürlich auch einen Hintergrund, ganz kurz. Es geht darum, Fruchtfliegen sind uns Menschen ja sehr, sehr ähnlich. Viel ähnlicher, als wir irgendwie denken normalerweise. Irgendwie 60% unserer Gene stimmen überein. Und deswegen ist es, fängt man, wenn man sich irgendwie fragt, okay, was passiert im Hirn, wenn man offensichtlich sein Verhalten anpasst? Weil zum Beispiel verhalten uns beim Abendessen mit Freunden offensichtlich so ein bisschen anders als beim Abendessen mit Eltern. Und da gibt es irgendwelche Switches im Gehirn. Und wie die funktionieren, das versucht man eben erstmal bei ganz kleinen Tieren rauszufinden, bei den Fruchtfliegen, weil die relativ easy zu untersuchen sind. Und da hat man jetzt eben festgestellt, dieses Verhalten, was das Männchen da anpasst, das ist nicht etwa so, dass es irgendwie zwei voneinander getrennte, ich sag mal so, Kreisläufe sind oder Schaltungen, wo entweder die eine anspringt oder die andere, sondern es ist derselbe Schaltkreis, aber innerhalb dieses Schaltkreises kann halt praktisch einmal auf den einen Gesang geschaltet werden, auf das eine Verhalten oder das andere. So, das ist der Hintergrund davon. Aber ich finde trotzdem cool, dass diese Fruchtfliegen diese Geräusche machen.
Der hat also zwei Zustände. Flirten und nicht flirten.
Unter anderem ja. Also diese Zustände wurden untersucht. Ich weiß nicht, ob die Fruchtfliege auch noch einen anderen Zustand hat, wenn sie mit einer Banane fliegt oder in meine Fruchtfliegenfalle reinfällt. Das weiß ich jetzt nicht.
Oder mit ihren Eltern.
Oder mit ihren Eltern
Abendessen muss.
Am schimmligen Brot sitzt, beim Abendbrot. Das wissen wir jetzt nicht, ja.
Da macht er keiner.
Wahrscheinlich nicht.
Denke ich.
Aber eine Sache, ich habe neulich bei SWR 1 ein Interview mit dem Kriminologen Marc Benecke, den kennt man, glaube ich, immer so in der True-Crime-Szene unterwegs ist, gehört. Und er hat gesagt, Fruchtfliegen seien total reinliche Tiere. Die putzen sich den ganzen Tag und haben eine harte Körperoberfläche, deswegen können die irgendwie nicht so, sind eben nicht dreckig. Also eigentlich spricht das dann, ich erkläre es mir so, auch für eine ganz reinliche Küche, wenn ganz viele reinliche Fruchtfliegen da drin sind.
Hat Marc Benecke nicht auch ganz viel mit Verwesung und Maden zu tun, also dass der einen etwas breiteren Begriff von Reinlichkeit hat, auch als Biologe, das kann ich mir vorstellen.
Vielleicht.
Darauf noch ein Stück Kuchen. So. Ich mach mal eben eine Flasche Sekt auf.
Du bist richtig gut ausgestattet. Ich trinke noch einen Schluck.
Ja, nur. Aber ich schieße in die andere Richtung, nicht, dass ich hier gleich den Computer wegballer.
Ich puste in der Zeit noch einen Luftballon auf. Yay! Oh. Schnell die Flasche in den Mund, sonst läuft es über.
Am besten direkt sofort aus der Flasche.
Ja, was mache ich mit dem Luftballon? Ich knote ihn zu. Oder mache ich so ein schönes Geräusch? Nee, ich knote ihn zu. Aber erzähl, was hast du noch gefunden?
Eine Sekunde, so viel Zeit muss sein. Wenn wir einmal Geburtstag feiern, ich habe hier natürlich auch eine echte Sektflöte, damit es nicht ganz so banausenhaft daherkommt. Also, das Thema passt auch sehr gut, sich dazu ein Glas Sekt einzuschütten, weil es ein historischer Moment ist. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn miterleben darf. Wir müssen unsere Schulbücher umschreiben. Oh. Und zwar in Mathematik, in meinem Fach. Denn es gibt kein Plus mehr.
Wie?
Nein, Spaß beiseite. Es geht um Wahrscheinlichkeitstheorie. Das versteht ja sowieso keiner, deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm. Bei einem Münzwurf ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder für Zahl bekanntlich
50-50.
Ja. So steht das da, immer. Und eine neue Studie zeigt, das ist falsch.
Oh. Hä?
Die Wahrscheinlichkeit für Kopf, denkt man, ist 50%. Ja. Die Wahrscheinlichkeit für Zahl ist auch 50%. Ein perfektes Beispiel für so ein Zufallsexperiment mit einer Gleichverteilung und zwei möglichen Ausgängen. Aber ForscherInnen haben ein Experiment gemacht. Die haben das nachgetestet und festgestellt, durch Beobachten, die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl, wenn du wirfst, ist nicht jeweils ein Halb, also nicht 50-50, sondern, jetzt beginnt der fiese Teil der ganzen Geschichte, wenn du eine Münze wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf der gleichen Seite landet, wie sie losgeworfen wurde, 50,8%.
Okay, liegt das irgendwie an der durchschnittlichen Körpergröße und Kraft im Daumen und wie oft die sich dann dreht, oder?
Genau über sowas sprechen wir da. Das ist ein mathematisches Preprint. Es ist noch nicht begutachtet.
Ja.
Also es geht hier weniger um Physik als um mathematische Modellierung. Mhm. Du musst ja in der Wahrscheinlichkeitstheorie immer total aufpassen, was du tust. Muss man generell in Wissenschaft, in Mathe ganz besonders. Also wenn das Plus steht, sollst du nicht geteilt rechnen, ganz klar. Aber in der Wahrscheinlichkeitstheorie hat man es oft mit Situationen zu tun, die in Umgangssprache beschrieben sind. Und Umgangssprache ist unpräzise und deswegen hat man da ganz oft irgendwie Ungenauigkeiten und schon hat man Fehler gemacht, weil es genau auf die Formulierung ankommt. Also, die haben Experimente gemacht. Und zwar abartig viele. Sie haben das in großem Maßstab getestet und ich meine wirklich groß. 350.757 Münzen haben sie geworfen.
Oh, wie lange haben die dafür gebraucht?
Das stand da leider nicht. Aber sie haben, also es war nicht nur einer, es waren mehrere Leute.
Okay.
Und da haben sie halt beobachtet, knapp 51% landen auf der gleichen Seite wie beim Loswerfen. Mhm. Wenn du guckst, bei all diesen Experimenten, egal wer geworfen hat und egal wie es angefangen hat, die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist trotzdem 50-50. Also es kommt nicht das eine öfter als das andere, das gleicht sich schon aus. Wenn du einfach nur zählst, wie oft habe ich Kopf gehabt, wie oft habe ich Zahl gehabt, 50-50. Aber wenn man guckt, wie oft hast du das gehabt, mit dem du beim Losflippen gestartet bist, dann kommst du leider auf knapp 51% für die gleiche Seite wie beim Loswerfen.
Krass. Okay, aber liegt es dann also auch an der Münze? Also was für eine Währung? Oder ist irgendwie die Kopfseite schwerer? Oder?
Ja, herrlich, süffiger Tropfen hier. die haben versucht schon rauszufinden, könnte es an was Trivialem liegen, dass es irgendwie ein Irrtum ist oder ein Irrtum im Versuchsaufbau. Und sie haben, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wie viel das waren, irgendwie 40 verschiedene Währungen und Münzen genommen. Also an der Münze liegt es nicht.
Mhm. Und der Größe der Werfer, das war meine erste Theorie. Und Daumenstärke.
Ich glaube, das haben sie nicht gemessen. Okay. Sie haben nicht die Größe, Größe nicht. Sie haben aber auf die verschiedenen Personen, sie haben die einzelnen Personen beobachtet. Es kann natürlich sein, dass es mit der Größe korreliert. Mhm. Also wenn du noch einen Preprint in Mathe brauchst, das wäre eine heiße Idee. Es gibt eine ältere Studie, wo schon die Idee geäußert wurde, dass wenn ein Mensch eine gewöhnliche Münze wirft, dann gibst du, also wenn du der gewöhnliche Mensch bist, ich wechsle gerade die Grammatik, das muss am Sekt liegen. Also wenn ein Mensch eine gewöhnliche Münze wirft, dann gibt er der Münze beim Hochwerfen ein bisschen Wobbeln mit.
Ja.
Wobbeln ist meine Übersetzung des Fachterminus Präzession.
Drall, oder was ist Präzession?
Präzession. Habe ich Präzession gesagt?
Präzession.
Sehr gut. Also, Notiz für später, kein Alkohol mehr bei Aufzeichnung. Präzession. Also die Achse, um die sich die Münze dreht, die Achse selber rotiert auch ein bisschen. Mhm. Und das ist was, was immer passiert, wenn was Drehendes eine Kraft erfährt, zum Beispiel Schwerkraft. Mhm. Und es wurde schon überlegt früher, die Präzession führt dazu, dass die Münze mehr Zeit in der Luft verbringt, während die erste Seite nach oben zeigt. Das haben die sich damals überlegt. Und sie haben gesagt, okay, also die Münze verbringt insgesamt mehr Zeit, während eine Seite oben ist, also kann es am Ende nicht symmetrisch sein, dass es gleich wahrscheinlich auf einer Seite landet. Mhm. Und sie haben das geschätzt aus einer ganz kleinen Untersuchungen und haben gesagt, ja, wir glauben ungefähr 51% landen auf der gleichen Seite. Okay. Und jetzt diese Riesenstudie sagt, jawohl, es sind 50,8% landen auf der gleichen Seite, wie die Münze schon vorher gezeigt hat. Und das ist natürlich krass.
Ja, schon. Also wenn ich jetzt weiß, ich will, also ne, keine Ahnung, wir schnucken, wer irgendwas machen muss. Nicht schnucken, sondern werfen eben eine Münze und ich werfe sie, dann nehme ich natürlich das, was oben ist, wenn ich loswerfe.
Genau, dann hast du eine minimal höhere Chance.
Ein Müh.
Ja, die haben auch gesagt, es könnte sein, also dass du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Genauso natürlich nicht für einen einzigen Versuch, das wäre doof, dafür ist die Chance zu klein, aber zum Beispiel 1000 Durchläufe. Wenn du sagst, so, wir spielen das Spiel jetzt 1000 Mal, dann könntest du damit schon ein bisschen Gewinn machen.
Ja. Boah, aber wie ist denn das beim Fußball? Da wird doch auch eine Münze geworfen, oder? Die wissen da nicht, was am Anfang oben liegt, ne?
Nee.
Okay. Puh.
Ich glaube nicht.
Jetzt hätte jetzt die FIFA echt ein Problem, da.
Ja, das stimmt oder tatsächlich.
Ist es die FIFA, ist es sogar die UEFA? Wie groß ist der Skandal?
Im Fußball ist der Skandal immer groß. Da hängt Geld dran. Ja.
Ja.
Also sie haben in dem Paper auch irgendwie ausgerechnet am Rand, das habe ich aber nur überflogen, weil das war irgendwie trivial halt, dass du diese winzige Chance nutzen kannst, wenn du irgendwie 1000 Mal hintereinander irgendwie $2 setzt oder sowas auf das Münzwurfexperiment, dass du dann irgendwie ein paar Dollar Gewinn machst. Ich würde zu einer anderen Anlagestrategie raten für deine Altersvorsorge. Aber hab noch einen netten Nebeneffekt dieser Studie. Ich bin ja Mathematiker und weiß, dass es in der Mathematik etwas anders ist als in vielen anderen Fachbereichen. Also zum Beispiel in der Medizin oder in der experimentellen Physik, da stehen immer sehr viele Menschen mit auf so einem Paper, weil einfach auch sehr, sehr viele mitgeholfen haben. Zum Beispiel bei so einem riesen Teilchenbeschleuniger, der so groß ist wie so eine halbe Stadt. Klar, das macht nicht nur einer alleine. In der Mathematik denkt man meistens alleine und man hat also in der Regel 1, 2, 3 Autoren.
Mhm.
Hier haben wir knapp 60.
Autoren?
Also es ist ein Autorinnen und Autoren. Ja, also die erste Seite ist im Prinzip voll mit Namen.
Und dann steht natürlich aber nur irgendwie der Nachname von einem Typen und dann et al. Als allererstes.
Nein, es stehen, also wenn du es zitierst, wahrscheinlich. Ja. Aber hier stehen erstmal alle, ja, weil jede und jeder, der eine Münze geworfen hat, hier Co-Autor ist.
Nein, warum?
Also ein Karrieretipp für alle Hannas da draußen. Wie wir wissen, ist die Anzahl der Paper entscheidend, ja, für die wissenschaftliche Karriere. Und so lässt sich vielleicht das leicht zu euren Gunsten auslegen, indem ihr einfach bei so einem Experiment mitmacht und sagt, ja, ich habe auch 30 Mal den Euro geworfen. Das ist mein Paper.
Das löst natürlich alle strukturellen Probleme der Wissenschaft. Endlich!
Wenn ich der Einzige bin, der mit vollem Mund spricht, ist der Gag so mittelgut, ne?
Entschuldigung. Weil ich nehme noch einen Schluck. So, jetzt auch langsam leer. Wir kommen zu den 40.000 Dollar und dieser verkohlten Schriftrolle. Und zwar diese 40.000 Dollar hat der 21-jährige Luke Ferriter von der Uni Nebraska
gewonnen,
bekommen,
indem er vorher 1 Million Münzwürfe gewettet hat, oder?
Und dann die 50,8% kamen ihm zugute. Nein, er und Yusef Nader, der kommt sogar, also arbeitet im Moment in Berlin, ist der Biorobotik-Student, die haben zusammen eben diese 40.000 Euro gewonnen, weil sie ein Wort von einem antiken Schriftstück abgelesen haben, nicht Schriftstock. So. Also.
Hast du auch Sekt?
Ja, ich habe einen Knoten in der Zunge, wie immer. Also es kommt bestimmt vom Luftballons aufpusten. So, und dieser Luke Ferriter, ich habe ein bisschen was über den gelesen, das ist ein richtiger Nerd. Also der hat schon irgendwie als kleines Kind historische Bücher gelesen und sich als Kind Latein beigebracht. Und er hat eine große Faszination für das Projekt zu Schriften aus der Villa im Herculaneum. Und zwar, ne, Vesuv ist ja 79 nach Christus ausgebrochen, wir erinnern uns, und da wurden ganz viele Dinge verschüttet. Und eben auch diese Villa, die möglicherweise dem Schwiegervater von Julius Caesar gehört hat. Und da war eben eine große Bibliothek an antiken Schriftrollen drin und die wurden natürlich auch alle, ne, unter Lava, Schlamm, heißer Asche vergraben und sind alle zusammengekohlt. Und wenn man die sich anguckt, die sehen eigentlich aus wie kleine, runde Baumstämme, die einfach sehr schwarz verkohlt sind. Weil, ne, die sind natürlich so rundkringelig, wie so Jahresringe. Es sieht einfach, als hätte man da Holzstücke liegen. Aber das sind alles verbrannte Schriften aus der Antike. Und das Besondere ist, super viele Schriften aus der Antike sind grundsätzlich kaputt gegangen, auch verbrannt und sonst wo verloren gegangen. Und es gibt gar nicht so viele Schriftstücke, mit denen wir, die wir heute noch vorliegen haben, mit denen wir so in die Antike reinblicken können. Und deswegen ist ein großes Interesse daran zu gucken, kann man da nicht doch noch irgendwas dran machen? So, diese Teile wurden jetzt im 18. Jahrhundert ausgegraben und seitdem wurde natürlich schon einiges probiert, die wieder auseinanderzurollen und irgendwie sichtbar zu machen. Und durch diese ganzen Versuche von, wir hacken es einfach in die Hälfte und gucken mal, was wir so rauskriegen, oder wir legen es in Wasser ein, gucken, was passiert, oder hängen an die eine Seite ganz kleine Gewichte und hoffen, dass es sich auseinanderzieht, haben sie einfach fast die Hälfte der Sammlung schon zerstört, die Archäologen, weil sie vielleicht keine Geduld hatten, auf neue Technologie zu warten, die jetzt auch geholfen hat.
Ja, das kannst du doch wohl verstehen.
Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich wäre auch von der Neugierde getrieben.
Es ist ja nicht so, dass man sagt, warte noch 3 Tage oder warte noch 2 Jahre, dann haben wir was, sondern
300 Jahre.
Wir haben jetzt gerade nichts. Ja, ja,
genau. Und jetzt hat eben natürlich
Trial and Error.
Künstliche Intelligenz und artifizielle Intelligenz haben dabei geholfen, endlich ein Wort zu lesen von diesen Schriftrollen. Also andere wurden schon entziffert.
Aus der Kohle.
Genau, aber von einem Kohlestück, so einem richtig schön zusammengebackenen Kohlestück, konnte jetzt was entziffert werden. Und zwar folgendermaßen. Es gibt einen Computerwissenschaftler von der Uni Kentucky, der heißt Brent Seals. Der arbeitet schon seit Jahrzehnten daran. Und der hat CT-Scans von diesen Holzstückchen, ich nenne es Holzstückchen, weil es sieht wirklich so aus, gemacht, mit einem Teilchenbeschleuniger irgendwo in Großbritannien, die Teile liegen aber in Frankreich und alleine der Genehmigungsprozess, die Dinger dahin zu transportieren, hat wohl Jahre gedauert. Naja, auf jeden Fall, es gibt jetzt diese höchst aufgelösten CT-Scans und er hat einfach gesagt, okay, ich stelle alle diese Daten und alle diese Scans öffentlich ins Internet und sage, Leute, wir loben einfach einen Preis aus, es gibt wahnsinnig schlaue Leute da draußen, die das können, nehmt die Daten, sucht was raus, ihr kriegt Kohle dafür. Ja, stell mal was irgendwo hin. Such dir.
Ja, traurig, traurig das Ende. Also ich fühlte mich total angesprochen. Hier Leute, wir haben was ganz Tolles, ihr könnt mithelfen, ihr seid schlau, ihr findet da was, die Schwarmintelligenz und es gibt Kohle. Ich muss die Leute motivieren mit Geld. Wie schnöde ist das denn? Buh, wie ja, heißen die beiden? Ein großes Buh von mir. Geldgierige JungwissenschaftlerInnen.
Aber also,
ich hoffe, sie haben das Geld zurückgegeben. Ja.
Ne, ich,
oder nicht,
also
abgeholt.
Ich finde, sie haben es verdient, ehrlich gesagt. Weil, also die haben sich dann auf Discord zusammengefunden. Discord, ne, ist so eine Chat- und Plattformen, wie auch immer. Und es waren 1500 Teams, die gesagt haben, okay, wir schaffen das zusammen. Und jedes Mal, wenn jemand einen Fortschritt hatte in irgendwas, hatte das auch wieder mit allen geteilt. Das heißt, es war wirklich, ich finde, das ist einfach sehr vorbildlich, da wirklich, dass alle zusammenarbeiten. Und was haben die jetzt gemacht, die gewonnen haben? Die haben praktisch eine KI trainiert, die Tintenascheflocken, die da drin sind in dieser Rolle, zu erkennen. Du musst dir vorstellen, das Papier verkohlt ein bisschen anders als die Tinte. Die Tinte verbrennt da drauf und hinterlässt so ganz kleine Asche-Cracks, die man dann irgendwie sehen kann. Und jetzt hat er praktisch erstmal sich die mit dem eigenen Auge angeguckt und der KI gesagt, so sieht das aus.
Stundenlang. Natürlich, er muss es ja trainieren.
Stundenlang. Ja. Nebenher hat er irgendwie Praktikum bei Elon Musk gemacht oder so. Stundenlang hat der da sich hingesetzt und diese hundertfach vergrößerten Dinge angeguckt und das dieser KI bei und dem Algorithmus beigebracht. So sieht das aus, so sieht das aus, so sieht das aus. So. Und dann war er irgendwann im August einfach mal abends feiern, kriegt eine Nachricht aufs Handy von jemandem, der irgendwie einen neuen Teil beigetragen hat. Er lässt es durch seinen Algorithmus laufen und auf dem Heimweg hat er auf dem Handy die Nachricht, der Algorithmus war erfolgreich. Ein Wort steht da und er ist wohl völlig ausgerastet. Wie heißt er nochmal? Luke, glaube ich.
Welches Wort?
Genau, Luke. Ja, pass auf, welches Wort? Komm gleich dazu. Er ist völlig auf und ab gesprungen, hat gesagt, es war ein crazy Moment. Und dieser Berliner hat es dann auch kurz darauf bestätigt, dass er es auch gefunden hat. Das Wort ist, du kannst ja Griechisch, das ist natürlich ein griechisches Wort, weil es eine griechische Schrift ist, Porphyras.
Ich kann auch nicht alle griechischen Vokabeln, okay. Porphyras. Porphyras.
Heißt Purpur oder Violett. Okay, und es ist ein sehr seltenes Wort, weil Purpur war schon immer sehr teuer, haben nicht viele Leute Zugriff zu, es kann der Farbstoff sein, irgendwas sein, was damit gefärbt wird und so weiter.
Siehst du, sehr seltenes Wort. Ne? Die Wörter, die man so häufig immer hat, das ist ja auch ein leichter Bias generell bei Geschichtsschreibungen. Ja. Also Krieg, Kampf, Perserkönig, ja. Verrat, ja. Messer, das hat man immer. Beziehungsweise, ich glaube, bei Keilschrift oder so hatte man nur eine Einkaufsliste, wo drauf stand, wie 3 Sack Reis, 100 Bohnen oder so. Also solche Sachen hast du, ja. Aber was, ne?
Aber Purpur
oder Diskursanalyse, solche Wörter hat man selten. Ja.
Obwohl, Diskursanalyse hat man da bestimmt auch gefunden, weil diese Bibliothek hat wohl Epikur mit unter befüllt.
Also Epikur-Analyse statt Diskursanalyse.
Ja, genau. Auf jeden Fall Purpur. Und ich habe da nochmal kurz so reingeguckt. Also Purpur ist ja wirklich also unglaublich aufwendig zu kriegen. Ne? Du nimmst diese Minischneckchen, drückst ihren Drüsenkörper aus, legst das irgendwie 3 Tage in Salz ein und kochst es dann 10 Tage. Ist unglaublich. Und jetzt natürlich die Frage, was war das für ein Schriftstück? Ich habe gerade schon gesagt, Epikur kann es gewesen sein, aber ansonsten irgendwie lila.
Rezept für Schneckensuppe.
Rezept für Schneckensuppe, habe ich auch gedacht.
Da steht drin, drücke 3 Schnecken aus. Keine Ahnung, wofür man diesen purpurnen Schleim braucht, der rauskommt, schmeiß ihn weg und jetzt noch mit Salz abschmecken.
Vielleicht. Oder ich dachte auch, vielleicht ist es ja der Liedtext von Purple Rain und Prince hat es gar nicht geschrieben, sondern es ist eigentlich schon uralt. Ja. Oder was weiß ich, ne? Irgendwas Liturgisches, weil Purpurkirche ist irgendwie auch verbunden. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis man diese komplette Schriftrolle entziffert hat. Es war jetzt ein Wort, es hat unglaubliche Zeit gedauert und ich bin super gespannt, was da noch rauskommt. Das ganze Ding heißt Vesuvius Challenge, also wenn ihr einsteigen wollt, guckt einfach mal und macht mit. Ich bin sehr fasziniert.
Genau, wenn ihr Geld braucht oder so. Ich halte mich auch zurück, kann ja nicht jeder so hehre Wissenschaftsideale haben wie ich. Wobei, kennst du Gregory Perelman?
Nee.
Gregory Perelman hat eins der größten Rätsel der Mathematik gelöst, vor ein paar Jahren, und hat dafür ein Preisgeld erhalten, 1 Million Dollar, und er hat abgelehnt. Er hat gesagt, ich möchte das Geld gar nicht, weil ich habe das Rätsel aus Interesse gelöst. Mhm. Behaltet euer Geld. Und bei 1 Million, weiß
da wärst
nicht,
du doch schwach geworden.
Da wäre ich vielleicht doch schwach geworden.
Ah, okay. Aber es gibt auch noch eine Sache, die ich mitnehme von diesem ganzen verkohlte Schriftstücke lesen. Wenn man wirklich einen Schriftstock loswerden will, ne, ein Liebesbrief an irgendeinen verflossenen...
Ein Stock oder ein Stück?
Stück. Was am Ende dann wie ein Stock aussehen, ja. Ein Liebesbrief oder ein Hassbrief vielleicht. Es zu verbrennen wird jetzt nicht mehr meine erste Wahl sein, weil in 100 Jahren kann mir das auf die Füße fallen.
Ich muss ja sagen, Julia, ich bin ein bisschen geschockt.
Hm?
Wegen meiner Außendarstellung. Wir haben ja gesagt vorher, wir machen hier Party und essen Kuchen.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, da haben die Leute ja nichts von,
ja.
Wenn wir heimlich Kuchen essen. Das hört ja keiner im Radio. Also müssen wir so Kuchen essen, dass man es hört. Und ganz entgegen meiner guten Erziehung und meinen guten Sitten habe ich also die halbe Folge auch jetzt mit vollem Mund gesprochen. Ja. Hab gedacht, du machst es auch. Ende der Folge, was wir jetzt erreicht haben, stehe ich als Bauerntrampel da, wobei ich nicht sagen möchte, dass Agrarökonomen kein gutes Benehmen haben. Also ich stehe jetzt da als schlecht erzogen und rüpelhaft.
Du kannst. Nein? Ich habe halt meinen Kuchen schon heute Morgen zum Frühstück gegessen, weil ich so Hunger hatte.
So, okay.
Nein, wirklich. Ich hatte nicht mehr so viel im Haus und da ist der Kuchen leider dem Frühstück zum Opfer gefallen.
Naja, du hast ja auch zum Feiern einen Luftballon aufgepumpt, das soll reichen.
Ja. Warte, guck mal, wegen gutem Benehmen, kann man nicht mit Luftballons so tolle Geräusche machen?
Ja, was man so toll findet. Leute, feiert noch mit uns mit, gießt ihr euch noch einen Tropfen eures Vertrauens ein. Ja. Und schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, auch in den nächsten 100 Folgen dabei seid. Bis nächste Woche.
Auf weitere 100 Folgen. Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
The party is over. Aber was mir noch eingefallen ist, wir haben gar nicht über Rallye gesprochen.
Ah, oh, stimmt. Ja, Rallye.
Kannst du es mir noch erzählen?
Ja, und zwar ist ein süddeutsches Wort.
Also es gibt's wirklich. Ich kenne nämlich nur rollig.
Ja, also rallig wird auch verwendet. Also ich habe in mehreren Corpora nachgeguckt. So schlau.
Oho.
Ja, meine Linguistik-Vorlesung hat sich bezahlt. Gelohnt. Gemacht. Gelohnt, genau. Ja, viele
du hast
Jahre
aber nicht
später.
$40.000 dafür bekommen.
Nee, und zwar, also rallig wird tatsächlich verwendet, scheint eher in Süddeutschland verwendet worden zu sein oder wird verwendet. Und rollig ist aber das weit verbreitetere Wort. Und rollig, habe ich mich dann gefragt, okay, woher kommt das denn? Vermutlich davon tatsächlich.
Aus der Hundebranche, glaube ich.
Nee,
oder?
Aus der Katzenbranche. Weil so. Katzen, wenn sie dann eben sagen, hier, ich bin rallig, dann rollen sie sich auf dem Boden rum. Als eine der Verhaltensweisen. Und daher kommt das rollig. Und rollig wird vor allem auch bei Katzen gesagt. Und dann gibt es auch noch, was war das, bräsig oder so? Es gibt für jedes Tier ein eigenes
bräsig
Wort.
Bräsig ist was anderes.
Nee, okay, Entschuldigung. Ja, irgendwas mit brä. Ich habe in irgendeinem bayerischen Wörterbuch, naja, müsste ich nochmal nachgucken. Aber jedes Tierchen hat sein Wörtchen.
Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt hier in ein paar Jahren vergessen habe, was genau die Details waren, in Süddeutschland unterwegs bin und flirten möchte und sage, hey Baby, ich bin bräsig. Bräsig heißt so viel wie kognitiv nicht ganz auf der Höhe und zwar als Dauerzustand.
Oh nein, oh, upsie. Naja, ist man ja beim Verliebtsein auch manchmal.
Das stimmt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Bräsig. Oh, ups. Was war denn das Wort dann? Oh, ich hab's rollig bayerisches Wörterbuch.
Rollige Bayern.
Ah, braunzig. Braunzig war das Wort. Naja.
Braunzig.
Braunzig, ja.
Ist bestimmt eine Mischung aus
brünftig.
Rallig und brünftig oder so. Ja. Also rallig ist eine mundartliche Verschiebung oder Variante von rollig und rollig kommt von der Katze.
So würde ich zusammenfassen. Kleine Empfehlung für euch, und zwar diesmal nicht zum Hören, sondern zum Gucken. Und zwar die Web-Doku-Serie Charité Intensiv gegen die Zeit. Läuft in der ARD-Mediathek. Und das Ganze ist sicherlich keine ganz leichte Kost, aber ich finde es super interessant. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom RBB, die gucken da auf die Intensivstation und auch auf Medizin, die einfach sich um Patienten mit Organversagen zum Beispiel kümmert. Und da geht es natürlich auch um ganz, ganz viele gesundheitspolitische Fragen unserer Zeit. Schaut da mal rein. Ihr findet Charité Intensiv in der ARD-Mediathek.